Deutschlandfunk, der Tag.
Seit 2 Monaten ist der Krieg zurück in Gaza mit aller Gewalt, mit allem Grauen. Hier die Stimme von Samir Abed, er ist 65.
Sie sagen uns, dass sie ein Haus angreifen, das vielleicht zur Hamas gehört. Es gibt keine Häuser, die der Hamas gehören. Sie markieren ein Haus, setzen ein X drauf und dann geht das gesamte Viertel drauf. Es gibt so viele kleine Kinder hier, die meisten sind Unschuldige. Wenn sie ein Mitglied fassen wollen, töten sie weitere 30, 20, 15.
Israel hat jetzt eine weitere Bodenoffensive begonnen mit allem, was das für Zivilisten in diesem Krieg bedeutet. Außerdem heute der Versuch einer Erklärung für den unerwartet klaren Sieg des proeuropäischen Reformers in Rumänien im Rennen um das Amt des nächsten Präsidenten, wo doch so viele Menschen bedient sind von der allgegenwärtigen Mentalität der Selbstbedienung und der Korruption in der Politik und viele deshalb lange auf einen hartrechten Revolutionär gesetzt hatten. Das ist der Tag für diesen 19. Mai 2025. Ich bin Jasper Barenberg. Seit Donnerstag überzieht Israels Luftwaffe den Gazastreifen wieder mit massiven Wellen an Bombardierungen und schweren Luftangriffen. Die Menschen im nördlichen Teil werden aufgefordert, sich nach Süden zu bewegen. Und seit gestern rückt Israels Armee auch mit Panzern und mit Soldaten vor. Die Palästinenser melden täglich Dutzende Tote. Schauen wir uns etwas genauer an mit unserem Israel-Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler in Tel Aviv. Hallo Jan-Christoph.
Hi, hallo.
Am Freitag hat Israels Armee ja verkündet, strategische Gebiete im Gazastreifen zu erobern. Gestern dann die offizielle Verlautbarung, im Norden und im Süden hätten, wie es heißt, umfangreiche Bodenoperationen begonnen. Eine sehr nüchterne Sprache der militärischen Verlautbarungen. Übersetzt uns das in die Wirklichkeit vor Ort. Was passiert jetzt gerade im Gazastreifen?
Also tatsächlich geht es um die Kontrolle des gesamten Gebietes. Anders kann man das nicht mehr sagen. Es wurden ja vorher schon umfangreiche sogenannte Pufferzonen eingerichtet. Man muss sich vorstellen, was das für die Menschen dann bedeutet. Die werden dort vertrieben, die dort gelebt haben. Gebäude werden gesprengt, Straßen werden eingerichtet, Truppen rücken vor. Es gibt dann eben Posten, von denen aus auch immer wieder auf andere Gebiete geschossen werden kann. Und das wird jetzt eben total massiv ausgedehnt. Zunächst mal im Süden des Gazastreifens ist das passiert, aber auch im Norden. Es gab heute eine Evakuierungsanordnung, so heißt das dann. Da müssten die Menschen aus Khan Yunis fliehen. Das ist der zweitgrößte Ballungsraum im Gazastreifen im Süden. Da sind Hunderttausende, die Flucht gesucht haben und die müssen jetzt eben auch dieses Gebiet verlassen und müssen woanders hin, weil da eben jetzt offenbar die Kämpfe dann auch ausgedehnt werden. Das Ganze geht einher nicht nur mit dem Vorrücken von Bodentruppen, mit viel Beschuss, Gewalt, vielen Toten, auch zivilen Opfern. Hunderte sind gestorben, seit es am Donnerstag richtig losgegangen ist, sondern auch eben mit heftigen Luftangriffen. Da werden richtig schwere Bomben abgeworfen. Wir haben viele Videos gesehen aus dem Gazastreifen und es gibt eben auch viele Tote.
Und wo wir schon an dem Punkt sind, Videos aus dem Gazastreifen, Israel fährt da ja einen sehr strikten Kurs, erlaubt Medienvertretern keinen unabhängigen, freien Zugang in das Gebiet, auch keine unabhängigen Recherchen. Das heißt, wenn du erzählst und wenn du dich verlässt auf Quellen natürlich aus dem Gazastreifen unmittelbar, aber ist es am Ende doch immer so, dass das Bild der Zerstörung, das Bild der Gewalt und des Ausmaßes, dass das doch immer am Ende nur eine Annäherung an die Wirklichkeit sein kann?
Ja, so kann man das ganz gut beschreiben. Also was wir natürlich tun müssen, und das ist aber auch was, mit dem wir Erfahrung haben, schon seit über 1,5 Jahren, solange wie der Krieg eben geht, ist, dass wir verschiedene Quellen, die wir haben, bekommen, offizielle Verlautbarungen, Propagandamaterial, wie man es nennen will, übereinander legen müssen, abgleichen müssen mit Menschen, mit denen wir dann reden, mit Informationen, die wir exklusiv bekommen. Und so dafür sorgen müssen, dass ein umfangreiches und möglichst korrektes Bild entsteht. Ich finde diese Aussage, die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen, manchmal ehrlich gesagt so ein bisschen bequem. Denn ich finde, vieles lässt sich schon überprüfen. Es gibt zum Beispiel umfangreiche Untersuchungen, Auswertungen von Luftaufnahmen, die das Ausmaß der Zerstörung im Gazastreifen zeigen. Wir sehen auch Bilder von vielen Toten, wo klar ist, das sind Zivilisten, das sind oft Kinder, die tot sind. Da kann man natürlich jetzt nicht die Zahlen anführen und die Toten zählen, aber es ist eine sehr, sehr große Zahl und es gibt auch sehr, sehr viele zivile Opfer in diesem Krieg. Und dann wissen wir natürlich auch, dass was jetzt passiert ist seit dem 2. März, dass eben Israel keine Hilfslieferung mehr reingelassen hat in das Gebiet. Und was das für Folgen hat, das lassen wir uns dann auch berichten. Und das kann man sich natürlich auch vorstellen, wenn seit über 11 Wochen tatsächlich keine Hilfslieferungen reingekommen sind. Das heißt nicht nur keine Nahrung, auch kein Treibstoff, um Pumpen zu betreiben, kein medizinisches Material. Wir hören von Operationen, die tatsächlich Amputationen, die ohne Anästhesie stattfinden müssen. Es gibt viele sehr, sehr schwere verletzte Menschen im Gazastreifen durch die Angriffe und die können nicht ordentlich versorgt werden, weil die Krankenhäuser überwiegend nicht mehr ordentlich arbeiten können. Also das ist wirklich katastrophale humanitäre Lage. Und natürlich hat man auch den Eindruck und muss ihn haben, dass Hunger, Zerstörung, Tod tatsächlich auch ganz massiv eben eingesetzt wird gegenüber der Zivilbevölkerung, auch als Kriegswaffe.
Und wenn du das beschreibst und wenn wir sozusagen gedanklich noch dazu nehmen, was du gerade schon gesagt hast über die Vorgehensweise von Israels Armee, begleitet von schweren Luftangriffen, wie ist es überhaupt für die Menschen noch möglich, nach allem, was schon in den vergangenen 1,5 Jahren passiert ist, jetzt überhaupt noch Schutz vor diesen Kriegsereignissen zu finden?
Also ich glaube, man kann sich die Lebensbedingungen im Gazastreifen, wenn man das nicht gesehen hat, wahrscheinlich gar nicht richtig vorstellen, wie die Menschen dort leben. Wir haben mit Leuten gesprochen, die sind 5-mal vertrieben worden, manche 10-mal vertrieben worden. Es sind Menschen, die leben jetzt auf den Trümmern ihrer Häuser in irgendwelchen Zelten. Die bekommen kein Brot, weil seit Wochen schon Bäckereien nicht mehr funktionieren. Die haben vielleicht noch selber ein paar kleine Vorräte, aber sind wirklich nicht gut versorgt. Da herrscht der Hunger in Gaza, da gibt es Mangelernährung, da gibt es viele Krankheiten, die sich ausbreiten. Und dann eben jetzt das Vorrücken der Truppen, Beschuss, den man immer wieder hört, auch wenn man an der Grenze steht, Luftangriffe. Die Menschen haben große Angst und versuchen sich irgendwie in sichere Gebiete zurückzuziehen, aber die gibt es eben auch nicht, weil sie da dann auch immer wieder vertrieben werden. Also für die Menschen im Gazastreifen gibt es keine Sicherheit und dieser Krieg ist eben auch noch nicht vorbei.
Also es gibt keine Sicherheit und du hast uns die Versorgungslage geschildert. Es gibt auch nicht in vielen Fällen das Allernotwendigste zum Leben für viele Menschen. Es gibt Hunger. Es gibt hungernde Kinder im Gazastreifen.
Es gibt hungernde Kinder und das hat wahrscheinlich jetzt eben auch den Ausschlag gegeben, tatsächlich, dass der Druck dann eben auch aus den USA auf die israelische Regierung so groß war, dass sie jetzt sich darauf einlassen, erstmal dann seit heute tatsächlich in geringem Umfang Hilfsgüter wieder reinzulassen. Wenn man Netanyahu, den Premierminister Israels, gehört hat, dann klingt das fast ein bisschen wie eine Rechtfertigung vor seinen Regierungspartnern. Das sind der rechtsextreme Parteien, mit denen er koaliert, die tatsächlich wollen, dass dieser Krieg mit maximaler Härte durchgeführt werden, die sich offen aussprechen für ethnische Säuberung des Gazastreifens, für die Neugründung von Siedlungen dort, von jüdischen Siedlungen. Die wollen Teile des Gebietes eben auch dauerhaft kontrollieren. Und vor diesen Menschen muss sich Netanyahu offenbar rechtfertigen. Er sagt, es kommt nur das Nötigste rein und das eben auch, weil der Druck so groß war. Und er hat eben auch gesagt, aus den USA hat er Signale bekommen, dass die Menschen dort eben keine Bilder sehen wollen von an Hunger sterbenden Kindern.
Und da sagen ja andere, die UN beispielsweise, die Hungerkrise, die ist längst schon mit Händen zu greifen und ist schon eigentlich voll da im Gazastreifen. Wenn du jetzt sagst, also es gibt quasi taktische Gründe, warum Netanyahu jetzt sagt, zumindest teilweise diese Blockade aufzuheben, und du sagst, erst einmal in geringem Umfang und nur das Allernötigste. Was heißt das jetzt praktisch für den Moment? Ist das schon klar?
Also wir haben heute tatsächlich Bilder gesehen von rollenden Lkw. Es war die Rede davon, dass 9 Lkw heute mit Hilfsgütern reinkommen sollen in das Gebiet. Das haben wir noch nicht bestätigt, aber das sollte heute passieren. Und zu diesen 9 Lkw muss man sagen, also vor dem 7. Oktober, dem Terrorangriff der Hamas auf Israel, 7. Oktober 23, da kamen jeden Tag so um die 500 Lkw im Schnitt nach Gaza, um die über 2 Millionen Menschen dort zu versorgen. Jetzt also 9 bei eben einer großen Bevölkerung, bei großem Hunger. Und völlig offen ist vor allem auch noch die Frage, wie werden diese Hilfsgüter verteilt? Wie sollen die ankommen bei den Menschen? Auch dann dauerhaft, wenn das jetzt dann tatsächlich ein Dauerzustand werden soll. Denn angesichts des Kriegsgeschehens, was dort herrscht, der Luftangriffe, ist es natürlich auch schwierig für Menschenrechtsorganisationen oder UN-Organisationen zum Beispiel jetzt die sichere Verteilung dieser Güter sicherzustellen. Das alles ist noch völlig unklar. Ich glaube, da geht es zum Teil jetzt tatsächlich um Augenwischerei, um zu sagen, wir lassen jetzt was rein und das ist das Signal, wir liefern wieder humanitäre Hilfsgüter. Damit werden sich möglicherweise die USA zufrieden geben, aber das verbessert die Lage tatsächlich im Gazastreifen jetzt auf den ersten Blick erstmal nicht.
Zumal ja Israels Regierung vehement seit Wochen sagt, also die bisherigen Hilfsorganisationen, insbesondere die UN-Behörde, die dafür ja über viele Jahrzehnte verantwortlich war, die sollen darin keine Rolle mehr spielen und auch will Israel mit aller Macht versuchen, die Hamas irgendwie rauszulassen aus diesem ganzen Prozess. Ist das realistisch? Kannst du dir irgendwie einen Weg vorstellen, wie man das jetzt ad hoc irgendwie auf eine andere Art organisieren kann?
Also auf jeden Fall ist das das Ziel, denn natürlich ist die Erfahrung, dass die Hamas auch einen Teil der Hilfsgüter tatsächlich kontrolliert hat, die da reingekommen sind in das Gebiet. Und das war eben auch ja die Machtbasis der Hamas. Also dadurch hatte man eben die Ressourcen, die man dann verteilen konnte. Dadurch hat man auch Geld gehabt, um dann neue Kämpfer zum Beispiel zu rekrutieren. Also die Hamas hat dadurch eben auch ihre Macht begründet, dass sie Zugriff hatte auf einen Teil dieser Hilfslieferungen. Das will man natürlich richtigerweise verhindern. Da soll jetzt eben eine private Institution das leisten, wobei die Frage ist, kann die das leisten? Das ist eine in den USA gegründete Organisation, die nach allem, was wir wissen, da keine große Erfahrung hat und die auch selber schon sagt, also die ganze Bevölkerung von Gaza können wir nicht versorgen und vielleicht auch noch nicht gleich. Nächste Woche sind wir da vielleicht ein bisschen schlauer, da könnte da was anlaufen und dann müssen wir mal sehen, ob es da tatsächlich dann Orte gibt, an denen die Verteilung organisiert wird, wie sichergestellt wird, dass es dann eben nicht in die Hände der Hamas gerät, die ja immer auch noch Geiseln in ihrer Hand hat, auch das darf man nicht vergessen. Das ist alles noch völlig offen und jetzt geht es, glaube ich, erstmal heute darum, tatsächlich dieses Signal zu senden, ja, wir geben dem Druck nach, wir lassen wieder Hilfsgüter rein. Aber wie gesagt, das wird die Lage jetzt schnell, glaube ich, nicht verbessern.
Und das für uns alle nochmal zur Erinnerung an in Tagen, in denen die Bodenoffensive massiv anrollt, vorbereitet durch Luftangriffe, durch Ankündigungen und Verordnungen an die Menschen, sich irgendwo anders hinzubegeben. Da ist noch unklar, wie das mit der humanitären Hilfe weitergeht, aber dass der Krieg massiv zurückkehrt in den Gazastreifen, das ist ja schon heute der Fall. Das Ziel hat Netanyahu ziemlich klar beschrieben. Es geht darum, das zu erreichen, was in den vergangenen anderthalb Jahren nicht erreicht worden ist, nämlich die terroristischen Strukturen der Hamas zu zerschlagen. Da gibt es außerhalb von Israel Riesenskepsis, ob das überhaupt zu erreichen sein kann. Wie wird in Israel darüber gerade diskutiert?
Ich würde sagen, so ein bisschen achselzuckend. Also tatsächlich wird das, was da von der Regierung kommt, irgendwie hingenommen. Man nimmt auch das irgendwie hin, was in Gaza passiert, mit so einer gewissen Gleichgültigkeit bei vielen Menschen, so zynisch das klingt tatsächlich. Es ist ja offensichtlich, dass das Ziel, die Hamas zu zerschlagen, tatsächlich nicht erreichbar ist. Das haben ja auch Militärs gesagt. Also die haben ja auch gesagt, wir können die Hamas nicht zerschlagen. Die Hamas ist eine Idee. Die Hamas hat Teile ihrer Strukturen auch gar nicht im Gazastreifen, sondern auch im Ausland. Insofern ist das ein Ziel, was so nicht zu erreichen ist. Aber das wird von dieser Regierung immer weiter vor sich hergetragen als Kriegsziel. Und man muss schon auch sagen, wenn man sich die Debatte anguckt der letzten Tage, dass tatsächlich das auch wichtige Ziel, nämlich die Geiseln zu befreien. 58 Geiseln sind ja immer noch in der Hand der Hamas und anderer Terrororganisationen. Viele von denen leben nicht mehr, aber das war auch immer noch eines der Ziele, das angegeben wurde. Das ist jetzt in der Prioritätenliste offenbar ziemlich weit nach hinten gerückt. Also auch wenn man sich die militärischen Befehle anguckt, dann ist die Geiselbefreiung da tatsächlich relativ weit hinten. Und Netanyahu selbst hat es neulich gesagt, der Premierminister, dass das nicht mehr die oberste Priorität hat, sondern nur noch eine Priorität unter vielen. Und da kann man dann natürlich mutmaßen, was das eigentliche Ziel dieses Krieges dann noch ist. Und dann bin ich wieder bei den rechtsextremen Koalitionspartnern, die eben tatsächlich ethnische Säuberung wollen, die neue Siedlungen dort gründen wollen und die tatsächlich mit Gaza andere Pläne vorhaben, als das nach außen kommuniziert wird.
Und dann gibt es ja noch das Argument, dass dieser ganze militärische Druck, der jetzt wieder aufgebaut wird, zumindest die Chancen erhöhen könnte, dass es in den laufenden Gesprächen mit der Hamas, nicht direkt, aber indirekt, dann doch früher oder später eine neue Abmachung geben könnte, auch wieder die Möglichkeit, weitere Geiseln frei zu bekommen. Siehst du diese Chance?
Also die gute Nachricht ist da, dass diese Gespräche jetzt wieder stattfinden. Also in Doha trifft man sich, in Katar. Da laufen Gespräche, da ist auch die Hamas, da ist auch eine israelische Delegation, da gibt es auch einen gewissen Druck, auch von Seiten der USA, dass man da zu einer Einigung kommt. Da liegen auch Vorschläge auf dem Tisch, da geht es immer um die Freilassung von einer Zahl von Geiseln gegen eine möglichst lange Waffenruhe und auch die Freilassung von palästinensischen Gefangenen in israelischen Gefängnissen und Lagern. Das ist sozusagen das alte Verhandlungspaket, was da auf dem Tisch liegt. Es gab jetzt auch in den letzten Tagen tatsächlich immer wieder positive Wasserstandsmeldungen. Vorhin kam jetzt wieder die Meldung, es ist doch wieder wieder festgefahren, weil Israel sich eben nicht darauf einlassen will, der Hamas eine Garantie zu geben, dass der Krieg dann auch wirklich definitiv endet. Insofern bin ich sehr, sehr vorsichtig, was diese Wasserstandsmeldungen angeht. Es kann sein, dass es da zu einer Einigung kommt. Aber ich glaube auch, dass die israelische Regierung im Gazastreifen tatsächlich immer noch das Gefühl hat, sie hat im Gazastreifen freie Hand. Und auch diese harten Angriffe, die jetzt gefahren werden, dass die immer noch gebilligt werden von den USA. Und das ist aus israelischer Sicht das Entscheidende. Also zurzeit hat diese Regierung noch das Gefühl, sie können in Gaza tatsächlich machen, was sie wollen. Und das tun sie.
Und das heißt für dich als Perspektive für uns alle, bis auf Weiteres läuft alles darauf hinaus, dass Israel vollständige Kontrolle im Gazastreifen sich erkämpft und daran erstmal auch auf unabsehbare Zeit festhält.
Also die Vorbereitungen dafür sind jedenfalls getroffen. Es gibt tatsächlich mehrere Korridore, die dann die militärische Kontrolle ermöglichen, die dort freigesprengt wurden. Da gibt es richtig große Infrastruktur, also Straßen, die dort gebaut werden, die das Ganze auch militärisch dann leicht erschließbar machen. Die andere Frage über diese militärische Kontrolle ist natürlich hinaus, was wird aus diesem Gebiet? Also wer baut das irgendwann wieder auf? Welche Menschen leben da? Wird der Plan der in Anführungsstrichen freiwilligen Ausreise von vielen, vielen Palästinensern tatsächlich umgesetzt? Also soll das tatsächlich angegangen werden? So scheint es Israels Regierung zu planen. Und wenn ja, wo gehen diese Menschen hin? Wer baut den Gazastreifen wieder auf und wer lebt da? Diese Fragen der politischen Zukunft des Gazastreifens, die sind völlig ungeklärt. Da gibt es keinen Plan. Und zurzeit geht es tatsächlich nur um militärische Kontrolle. Und da wird tatsächlich alles vorbereitet, damit die total ist.
Jan-Christoph, vielen Dank nach Tel Aviv.
Gerne, tschüss.
Ich möchte mich bei den Zehntausenden Rumänen bedanken, die in den vergangenen Wochen für unsere Idee gekämpft haben.
So klingt er also, Rumäniens künftiger Präsident Nicușor Dan, dem bei der Stichwahl ja eine Überraschung gelungen ist. Ein klarer Sieg für das proeuropäische Lager. In der ersten Runde vor 2 Wochen hatte noch Rechtsaußenkandidat George Simion mit Abstand die meisten Stimmen bekommen. Jetzt aber ist der parteilose Bürgermeister von Bukarest mit 54% klarer Sieger. Und das Ganze mit 900.000 Stimmen vor seinem Konkurrenten. Können wir uns jetzt noch etwas genauer anschauen mit unserem Korrespondenten Oliver Schosch. Oliver, für die Europäische Union oder gegen die Europäische Union, war das am Ende für die Wählerinnen und Wähler die alles entscheidende Frage bei dieser Stichwahl?
Also für die Wähler von Nicușor Dan war es schon eine wichtige Wahl, denn es gab kurz vor der Stichwahl eine große Demonstration mit über 10.000 Leuten in der Innenstadt von Bukarest und da haben eben alle Rumänien- und EU-Fahnen getragen. Da haben sie auch die Europahymne mit rumänischem Text gesungen und da haben viele uns ins Mikro auch gesagt, Europa ist der Weg, den Rumänien gehen muss, wenn es sich entwickeln will. Und wir haben Angst, wenn Simion kommt, dass das dann alles kaputt geht, dass dann viele EU-Projekte den Bach runtergehen. Und wir brauchen auf jeden Fall eine Zukunft in der EU. Simion ist ja bekannt dafür, dass er mehr Nationalstaat will, dass er gesagt hat, er will sich mit der EU-Kommission anlegen. Und da haben eben viele befürchtet, dass dann Rumänien zu so einem EU-Problemland wird, wie eben Ungarn oder die Slowakei. Für die Wähler von George Simion spielt es, glaube ich, nicht so eine große Rolle, was ich so höre bei Umfragen von Wählern, auch welche, die wir getroffen haben in Bukarest, die sind eher grundsätzlich frustriert. Also es ist ja so, dass es jahrzehntelange Korruption gab. Es gibt eine Regierung, die abgewirtschaftet hat, die auch zurückgetreten ist, die ihren Präsidentschaftskandidaten nicht durchgebracht hat. Das war eine große Koalition aus PSD, PNL, die zwei Traditionsparteien plus die Ungarnpartei für die Minderheit. Die hat eine große Koalition, mit der die Bürger immer unzufriedener waren. Früher war es ja so, dass die zwei großen Parteien sich so ein bisschen so in Schach gehalten haben, kontrolliert haben. Jetzt haben sie zusammengearbeitet. Die Bürger hatten immer das Gefühl, die Politik hat sich zu einer großen Koalition geformt, die uns gemeinsam ausnimmt. Und deswegen war so eine Unzufriedenheit. Und dann kam eben mit der Corona-Pandemie auch so, was eben Rechtsradikale gut ausgenutzt haben, ähnlich wie in Deutschland, da irgendwie die Stimmung anzuschüren und den Leuten einzureden, das böse System will euch impfen und sowas. Und so ein Konglomerat aus Unzufriedenheit und Frust hat sich da angesammelt und nicht so sehr die Frage, wie steht man zur EU?
Und wenn ich das richtig verstehe, eben auch der Umstand, dass die beiden Kandidaten aus den unterschiedlichen Lagern beide eine relative Distanz haben zu dem, was man die Elite, das Establishment, eben all das nennt, worüber viele Menschen in Rumänien offenbar sehr frustriert und mit dem viele Menschen sehr unzufrieden sind.
Ja, genau. Das Interessante war, dass ja beides Protestkandidaten waren, also alle waren irgendwie unzufrieden mit der Regierungskoalition. Der Kandidat der Regierungskoalition hat in der ersten Runde eben weniger bekommen als der zweitplatzierte Nikosor Dan damals. Also in der ersten Runde hat ja der rechtsradikale Simeon 41% geholt, Nikosor Dan 21% und der Kandidat der drei großen Regierungsparteien weniger. Mhm. Und also man hat gemerkt, dass mit der Regierung alle ziemlich unzufrieden waren. Und dann hat sich es eben aufgeteilt in die einen, die gesagt haben, ja, die Korruption und alles so schlimm und das System und wir brauchen was Radikales und sei es von rechts außen. Und Rumänien ist auch ein sehr konservatives Land. Also die rechtsradikale Aura hat dann auch so, wir sind für den christlichen Glauben, mit uns wird es keine schwulen Ehen geben, so wie im Rest von Westeuropa. Und das hat auch ganz gut gezogen. Und dann gab es eben so das eher ja, urbane, gebildetere Klientel, also in den Großstädten, die Künstler, die Akademiker und so, die eben gesagt haben, wir wollen einen Reformpolitiker. Und da war eben Nikosor Dan genau der Richtige für sie, denn er ist ein Mathematiker, ein Mathematikprofessor. Er hat die Reformpartei Rettet Rumänien gegründet, hat dann aber wieder parteilos weitergemacht und ist dann so Bürgermeister geworden. Und alle Experten in Rumänien sagen, dass er sich bislang nicht durch Korruption ausgezeichnet hat. Das ist ganz selten in Rumänien, dass man sagt, der ist nicht korrupt und er war unter den gegebenen Umständen auch erfolgreich in gewissen Punkten als Bürgermeister, konnte schon ein bisschen was erreichen. Und diese Gruppe hat dann eben ihn gesehen als einen authentischen Kandidaten, der wirklich was verändern kann. Und aber alle sozusagen Protestwahl sozusagen.
Und am Ende haben mehr Leute dann doch am Ende dem Reformer, wenn man so will, Nikosor Dan die Stimme gegeben. Du hast es ja selber gesagt, in der ersten Runde lag er noch 20 Prozentpunkte zurück hinter seinem Konkurrenten. Wie hat er es denn geschafft oder mit was, die Leute dann zu überzeugen, wenn Europa jetzt gar nicht die alles entscheidende Frage war?
Also der Schlüssel zum Erfolg war der enorme Anstieg bei der Wahlbeteiligung. Also bei der ersten Präsidentschaftsrunde vor 2 Wochen lag die Wahlbeteiligung bei 53%. Jetzt in der Stichwahl waren es 65%. Also da sind viele Nichtwähler, die haben sich so einen Ruck gegeben, nachdem sie gesehen haben, dass der rechtsradikale Simeon, der ja eine Vergangenheit in der Fußball-Hooligan-Szene hat, der auch von rumänischen Großreich-Fantasien träumt, von einer Vereinigung mit der Republik Moldau wie in alten Zeiten, der eben also wirklich radikale Dinge von sich gibt. Da haben sie gesagt, also der darf nicht Präsident werden. Und dann sind eben viele hingegangen zur Wahl, auch wenn sie jetzt nicht irgendwie von Nikosor Dan überzeugt waren und gesagt haben, wir müssen auf jeden Fall einen rechtsradikalen Präsidenten verhindern. Also das hat dann schon wirklich mobilisiert, einfach so dieses, jetzt wird's ernst, jetzt geht's wirklich um eine Richtungentscheidung, in welche Richtung geht eben Rumänien. Wird es ein EU-kritisches Land in Zukunft wie Ungarn oder die Slowakei oder bleibt es ein normaler, verlässlicher Partner innerhalb der EU, das es bislang eben auch war, Rumänien. Und die meisten ticken dann offenbar doch eher pro-westlich.
Und wenn das so ist, und 54% sind ja ein klarer Vorsprung, aber jetzt nicht die Welt, dann muss man für die Zukunft auch immer im Hinterkopf behalten, es gibt für den Moment in Rumänien weiter diese große Unzufriedenheit und die Bereitschaft, auch so einer Figur wie George Simeon da die Macht in die Hand zu geben, der ja als nicht nur als Anti-Europäer gilt, sondern auch als großer Anhänger von Donald Trump, dem manche eine Nähe zu Putin unterstellen und er das immer strikt zurückweist, also doch so einer eher schillernden Figur so viel Macht in die Hand zu geben. Die Leute gibt's ja weiterhin, oder?
Genau, und Nikosor Dan hat ja auch, nachdem er gewonnen hat, gesagt, es geht jetzt darum, aus den zwei Rumäniens sozusagen eins zu machen. Und er hat sich auch an die Wähler von George Simeon gerichtet und hat gesagt, es ist hier eine Gruppe, die sehr unzufrieden ist und sie ist auch zu Recht unzufrieden. Aber die Lösung ist eben nicht eine rechtsradikale Revolution, sondern wir müssen Reformen angehen. Ich will ja auch, dass es keine Korruption gibt. Ich will ja auch, dass die Verwaltung reformiert wird und funktioniert. Und ich will ja auch, dass die Justiz funktioniert, dass wir eine unabhängige Justiz haben. Und vertraut mir und das ist der richtige Weg und gebt mir auch Zeit, gebt mir auch Vertrauen. Also der hat sich so wirklich an diese Wähler gewendet. Und jetzt ist halt eben die Frage, ob die darauf eingehen. Immerhin ist er ja kein Vertreter des Systems, das diese Wähler als etwas Schlechtes ansehen. Er ist ja auch ein Unabhängiger, aber ja, und auch nicht mal, man hat ja auch nicht so diese Links-Rechts-Polarisierung. Nikosor Dan ist liberal bis konservativ. Also es gibt keine linken Politiker in Rumänien. Also es gibt jetzt keinen Grund zu sagen, der ist uns zu weit links oder so. Auch Nikosor Dan ist nicht offen für liberale Veränderungen, zum Beispiel Einführung der Schwulenehe in der Heirat in Rumänien. Das würde er sich nie trauen, weil er weiß, dass er einfach einen Großteil dieser sehr konservativen Gesellschaft eben verlieren würde. Jetzt ist eben die Frage, ob er es wirklich schaffen kann, dass diese Leute ihm vertrauen und dass sich die Lage ein bisschen beruhigt, dass auch diese ganzen Demos, die es in den letzten Monaten gab, wo eben viele protestiert haben, ja, uns wurde die Wahl geklaut und es gibt keine Demokratie hier. Also da geht es um diese annullierte Wahl, wo der Rechtsextremist Calin Georgescu im vergangenen Jahr gewonnen hat, der dann eben disqualifiziert wurde wegen einer TikTok-Kampagne und wegen ziemlich ominösen Wahlkampffinanzierung, wo man auch vermutet hat, dass Russland im Spiel war, der wurde ja disqualifiziert und da gab es einen unglaublichen Ärger. Viele Demonstranten, die eben gesagt haben, es gibt keine Demokratie, uns wurde die Wahl geklaut. Und eben Nico Jordan ist jetzt die Frage, ob er die ganze Lage beruhigen kann, dass die Leute dann hinter ihm stehen oder zumindest sich beruhigen.
Man kann ja schon sagen, das Land steckt schon seit Monaten in einer handfesten politischen Krise. Du hast uns das alles geschildert, dass also die Regierung darüber zurückgetreten ist und sich quasi aufgelöst hat. Und es ist ja auch so, dass diese Parteien der extremen Rechten, sagen wir mal, immer noch knapp ein Drittel, glaube ich, sind es der Abgeordneten im Parlament halt. Also genug Herausforderungen jetzt für den Wahlsieger. Traust du ihm denn das zu oder kann man das heute jetzt so kurz nach dem Wahlsieg noch gar nicht abschätzen, ob ihm das gelingen wird, dieses Land wieder zu einem Rumänien, wie er sagt, zusammenzuführen?
Ja, es ist wirklich schwierig, wenn man sich jetzt anguckt. Er muss jetzt hergehen, sich die Mehrheitsverhältnisse im Parlament angucken. Und da sind halt die Reformer wirklich so der kleinste Teil. Es gibt eben auch noch einen großen Teil der Parlamentarier, die zu der abgewirtschafteten Regierung, der ja Korruption vorgeworfen wurde, dazugehören, plus eben die Rechtsradikalen. Da fragt man sich schon, wie will der da jetzt irgendwie eine Regierung bilden, die dann irgendwie mit ihm auf Vertrauensbasis Reformen umsetzen kann? Werden die ihn vielleicht nicht alle torpedieren und einfach, also es gibt ja auch wirklich so ein System der Korruption, das auf vielen Gemeinden sich ausbreitet. Jeder ist da an seinen Töpfen und Pfründen dran und so. Das will man ja auch nicht einfach aufgeben für irgendeinen Reformer, der kommt und sagt, hey, lass uns mal diese ganze Krake der Korruption zerschlagen. Also da werden sich viele querstellen. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob das machbar ist. Auf jeden Fall, ja, er muss es versuchen und er braucht vielleicht auch wirklich Unterstützung dafür.
Und Unterstützung könnte die aus Brüssel kommen? Da sind jetzt ja überall die Erleichterten unterwegs, die herzliche Glückwünsche nach Bukarest schicken an den Wahlsieger, von der EU-Kommissionspräsidentin angefangen über Frankreichs Präsident Macron. Auch der Bundeskanzler hat herzlich gratuliert, Volodymyr Zelensky in Kiew, weil er weiß, wie wichtig auch die Unterstützung im Nachbarland Rumänien für den Kampf gegen Russlands Angriffskrieg ist. Welches Signal sollte denn jetzt von den Partnern und aus Brüssel kommen, um da die Voraussetzung zu schaffen, dass ihm da was gelingen kann?
Ja, also bislang gibt es schöne warme Worte. Also ich gucke hier gerade beim französischen Präsidenten Macron auf X. Also er sagt, trotz zahlreicher Manipulationsversuche hat Rumänien jetzt den Weg der Demokratie gewählt. Oder eben EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen schreibt auf X, ja, also Rumänien hat mit dieser Entscheidung das Versprechen eines offenen, wohlhabenden Rumäniens in einem starken Europa gewählt. Jetzt müssen die aber auch dafür sorgen, dass das auch eben möglich ist. Also ich bin der Ansicht, dass die EU viel mehr tun muss als in der Vergangenheit. Sie muss wirklich sehen, wenn dieser Nico Jordan jetzt mit Reformbemühungen kommt, was jetzt das Justizsystem angeht, was die Verwaltung angeht, was die Korruptionsbekämpfung angeht, dann muss das unterstützt werden. Dann muss das irgendwie finanziell auch gezielt unterstützt werden. Da muss auch Druck gemacht werden auf diejenigen Politiker, die das dann eben auch blockieren. Da kann man sich nicht einfach zurücklehnen. Und also es war ja oft so in der EU, dass jeder immer auf seine Parteifreunde guckt. Also lange Jahre war die PSD-Partei, die sich sozialdemokratisch schimpft, muss man wirklich sagen. Es ist eine Klientelpartei, nennt sich aber sozialdemokratisch, ist in der Parteienfamilie, auch wo SPD oder SPÖ in Österreich sind. Und dann tendieren die Europaparlamentarier immer dazu, da so die Augen zuzudrücken, wenn es um die eigene Parteienfamilie geht, dann ist man immer sehr zurückhaltend und vorsichtig. Auch so auf der anderen Seite CDU, CSU, also was die mit Bojko Borissow, der ja auch ein sehr korrupter Machthaber in Bulgarien war, mit der GER-Partei, was man den auch hofiert hat und sich da zurückhält mit Kritik. Also diese ganze Parteienpolitik muss mal überwunden werden. Nico Jordan ist in keiner Parteienfamilie, da muss man einfach hingucken als EU und sehen, okay, da ist jemand, der will Reform gehen, den unterstützen wir und nicht, was machen irgendwie meine Partner von konservativer oder sozialdemokratischer Seite. Und da muss die EU wirklich ernsthaft da auch ihm unter die Arme greifen, damit er eben nicht scheitert. Weil dann ist wieder die Alternative, ja, das alte korrupte System, die alten Klientelparteien oder eben die Rechtsradikalen, was ja auch nicht viel besser ist oder gar nicht besser.
Ist doch ein guter Hinweis, vielleicht wird er ja in Brüssel gehört. Oliver, danke dir.
Okay, alles klar.
Und das war der Tag für diesen Montag, den 19. Mai 2025. Das Team heute, Stefan Heinlein und Jasper Barenberg. Rückmeldungen wie immer gerne unter dertag@deutschlandfunk.de und tschüss.